98.8 Radio Herne. Bürgerfunk. Hier funken unsere Hörer selbst in eigener Verantwortung und Regie.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Ich bin Jan Buschwens. Und darüber reden wir. Eine Frau gefangen im Körper eines Teenagers. Was Magersucht aus dir macht. Todkrank und du weißt es nicht, darf dir ein Arzt so etwas in der U-Bahn sagen? Schere im Rücken. Kommissar Kampinski ermittelt den neuesten Mord unter Mond. Und jetzt aber die Kurzschluss-Veranstaltungshinweise. Ihr hört Kurzschluss, das Jugendmagazin. Ich bin Jan Buschdünz und ich bin froh, dass ich beim Radio bin. Denn vieles ist nicht das, wonach es aussieht.
Also man kann es ganz krass sagen, ich habe keine Brüste bei mir. Ich hatte noch nie meine Tage und ja, sehe eben äußerlich aus wie eine 14-Jährige.
Und dabei ist die Hernerin Annika Enders 21 Jahre alt. Sie hat ihre eigene Wohnung, ist Studentin und ist magersüchtig.
Also ich bin seit 9 Jahren magersüchtig und hatte jetzt mein unterstes Körpergewicht erreicht, bin dann aufgrund meiner Körperfunktion umgefallen. Also ich hatte dann nachher noch eine Körpertemperatur von 32 Grad und mein Blutzucker war nicht mehr messbar und meine Herzfrequenz war eben ganz unten. Also ich bin 1,62 groß und normal wäre ungefähr 47 Kilo und ich wurde mit 30 Kilo eingeliefert.
An ihrem letzten Tag im Krankenhaus habe ich Annika beim Frühstück besucht. Es ist 8.30 Uhr. Das Frühstückstablett steht schon, vollkommen unberührt. Annika macht sich noch fertig.
Wieso frühstückst du noch nicht?
Weil ich erst alle anderen Sachen erledige, bevor ich frühstücke.
Nach dem Föhnen folgt das Einpacken.
Das Frühstück ist gekommen um?
Weiß ich gar nicht, 8:30.
Wir haben jetzt 9. Ist das normal?
Das ist völlig normal für mich. Ich esse auch sehr spät abends. Und ich muss erst immer alle Pflichtaufgaben erledigen, bevor ich essen kann.
Um Annikas Verhalten besser verstehen zu können, führt es mich zu der Suchtberatung Kadesch in Wanne-Eickel. Dort treffe ich auf Mitarbeiterin Frau Liefke und sie meint, dass Annikas Verhalten beim Frühstück für eine Magersüchtige völlig normal ist.
Menschen mit Essstörungen haben ja eigentlich Hunger. Auch die entwickeln Strategien, wie esse ich weniger, wie schaffe ich das, mich so zu begrenzen. In der Regel morgens überhaupt nichts essen, sondern versuchen das wirklich so weit in den Abend hineinzuschieben, dass sie dann wissen, es wird nur eine Mahlzeit sein und dann ist auch Schluss.
Nach dem Einpacken kann Annika sich endlich zu Tisch setzen.
Ein Blick auf die Uhr verrät, das Frühstück ist vor einer Stunde gekommen und jetzt setzt du dich hin. Hast du jetzt erstmal richtig Kohldampf?
Wenn ich unter Anspannung stehe, kann ich nicht essen.
Ganz entspannt schmiert sich Annika ihre Brote. Meine Chance, Näheres über ihre Krankheit zu erfahren.
Also es war bei mir so, dass ich zum Schluss praktisch fast gar nichts mehr gegessen habe, außer abends. Und ich hatte an 2 Tagen, auf die habe ich mich konzentriert, da habe ich dann sehr viel gegessen. Und es war dann so, dass ich teilweise mich übergeben habe.
Und wie sah bis jetzt ein normaler Tag bei dir aus?
Ja, ich bin aufgestanden. Von 8 bis um 16 Uhr war ich in der Uni, bin nach Hause gefahren, habe irgendwelche Aufgaben gemacht, die was mit Putzen oder mit Reinigen zu tun hatten und gelernt bis abends um 9 Uhr. Und ja, dann habe ich meistens eine Kleinigkeit gegessen oder ich war eben so müde, dass ich mich direkt schlafen gelegt habe.
Also entweder erst um 21 Uhr abends was gegessen oder gar nicht?
Ja, richtig.
Was hast du für eine Beziehung zum Essen?
Essen ist für mich eigentlich Genuss, aber ich habe immer gesagt, ich bin es eigentlich erst wert, wenn ich die anderen, die Pflichtaufgaben erledigt habe. Und deswegen habe ich erst am Abend gegessen.
Und wenn ich jetzt auf deinen Teller gucke, was isst du jetzt gerade?
Ich esse jetzt 2 Scheiben Brot mit Wurst, Käse, ja, und meistens irgendwie eine Gemüsebeilage und Tee.
Und hast du ein Ritual dabei?
Ja, schon. Also mir fällt jetzt gerade auf, ich habe heute eben die Magensonde rausbekommen und ich musste durch die Magensonde das Essen relativ klein machen. Und mir fällt gerade auf, ich habe das so automatisiert, dass ich das Essen immer noch klein mache.
Also du baust quasi jetzt so ein Türmchen auf.
Ja, ich habe mein Brot in kleine Stücke geteilt, weil das jetzt total drin war.
Hier erkennt Frau Liefke auch eine Strategie.
Umso kleiner ich das Essen schneide, ne, umso längere Zeit verbringe ich damit, das zu essen, und haben ganz klar im Kopf, welche Lebensmittel esse ich überhaupt, und das eben wirklich so klein geschnitten, dass sie da auch ganz, ganz lange drin essen können. Ne?
Da dieser Zustand nicht länger andauern kann, frage ich Annika, wie es jetzt weitergeht.
Man kann nicht sagen, ach, dann gehe ich mal ins Krankenhaus, nehme mal eben ein paar Kilo zu und dann ist die Sache wieder erledigt. Dass ich jetzt im Krankenhaus war, war nur, dass ich aus dem lebensgefährlichen Gewichtsbereich rauskomme, und jetzt geht es eigentlich weiter, dass ich eine Psychotherapie mache.
Und das ist eine Klinik, das dir auch hilft, eine bessere Beziehung zum Essen aufzubauen?
Ja, das ist extra eine Klinik, die sich auf essgestörtes Verhalten spezialisiert hat. Und ja, die mir hilft, eine andere Beziehung zum Essen aufzubauen, aber auch zu meinem Körper. Und es geht auch eben darum, das Essen im Tagesablauf einzubauen.
Auf Annika kommt eine lange und schwere Therapie zu, meint Frau Liefke von der Wanner Suchtberatung Kardesch.
Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Also der dauert, das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Suchtstörungen, meistens noch viel, viel länger. Man geht da wirklich von mindestens 7 Jahren Behandlungszeit aus, gerade bei Magersucht.
Dennoch hofft sie, dass Annika für sich die richtige Entscheidung trifft.
Das muss der Mensch ja selber sagen, ich möchte überleben und ich möchte was verändern. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich zu Tode hungern, wird das niemand verhindern können letztendlich, denke ich mal. Und da muss sie eine Entscheidung treffen. Und bei ihr bin ich relativ zuversichtlich, dass das schaffen wird. Es wird nur dauern.
Auch Annika macht sich Hoffnung.
Ich erhoffe mir aus dem Klinikaufenthalt, das ist inzwischen mein vierter, dass ich jetzt endlich eine vernünftige Beziehung zu meinem Körper aufbaue und zu mir selber. Weil ich kriege es ja immer mit. Also ich bin 21 und werde immer noch geduzt und als Kind gesehen und nicht als 21-jährige, erwachsene, eigenständige Frau.
Brandy Bridges aus dem evangelischen Krankenhaus in Herne für Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Wenn ihr Erfahrung habt mit Magersucht und euch mit Annika austauschen wollt, schreibt uns in unser Gästebuch oder meldet uns unter
www.radiokurzschluss.de.
Alle behaupten, der Boulevard Bahnhofstraße ginge den Bach runter. Aber am 19. Februar klang es da so. Der neue H&M wurde eröffnet. Mit Esprit, EDC, Street One und bald auch New Yorker ist die Bahnhofstraße vielleicht doch nicht so schlecht wie ihr Ruf. Wie seht ihr das? Schreibt uns in unser Gästebuch auf
www.radiokurzschluss.de.
Stellt euch vor, ihr sitzt in der U-Bahn und jemand kommt auf euch zu und sagt: Guten Tag, Sie sehen nicht gut aus. Ich glaube, Ihre Leber versagt gerade.
Der Schock säße erstmal tief, wenn man so plötzlich in der U-Bahn oder im Café angesprochen werden würde. U-Bahn oder Blickdiagnosen, ein heikles Thema. Und gibt es überhaupt das klassische Symptom, das einen Schwerkranken auf den ersten Blick verrät? Oder ist dies nur ein Mythos? Dr. Steidl ist Hausarzt in Herne.
Das Erste, wenn man jetzt so als junger, auch als Medizinstudent, man sieht eben doch auf der Straße, eben zum Beispiel auf dem U-Bahn-Bahnsteig, die älteren Leute mit stark geschwollenen Beinen und Füßen, und ist sich dann eigentlich im Klaren, dass es schon da um eine Herzmuskelschwäche geht.
Wie fühlt man sich als Arzt, wenn man das Wissen hat und doch eigentlich allen Menschen helfen will? Nimmt man da Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht, wenn der Mann auf dem Sitz gegenüber Anzeichen für eine tödliche Krankheit hat? Oder rät man ihm lieber zu einer schnellstmöglichen Behandlung? Der Herner Arzt Dr. Steidl würde auf jeden Fall nicht mit der Tür ins Haus fallen.
Die erste Frage, die man sich immer stellen muss: Bin ich gefordert, auf diesen Menschen zuzugehen, weil es geboten ist, dass eine Behandlung stattfindet? Wenn ich per Blickdiagnose ein Leiden diagnostiziere, aus dem sich keine therapeutische Konsequenz ergibt, dann werde ich auf die Leute nicht zugehen und das Persönlichkeitsrecht da höher setzen als mein Wissen über irgendeine Krankheit.
Und wie sieht's im Studium aus? Bekommt man da in Medizinethik-Vorlesungen irgendein Patentrezept für solche Situationen oder Ratschläge zu möglichen rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können?
So wie das heute im Studium ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass man schon sich über so bestimmte Dinge Gedanken gemacht hat. Sicherlich nicht, um irgendwelche rechtlichen Dinge zu sprechen. Das war einfach nicht das Thema vor 30 Jahren in Deutschland.
Doch auch heute steht das Thema U-Bahn-Diagnosen so nicht auf dem Lehrplan, wie eine Medizinstudentin der Ruhr-Universität Bochum erzählt. Jedoch kann sie sich vorstellen,
dass man sowas eigentlich nicht so an die Öffentlichkeit tragen darf, weil man dann ja jemandem was aufzwingen könnte oder erklären könnte, was er gar nicht wissen will. Also wenn jemand sowas bei sich entdeckt selber, dann muss er ja schon selber irgendwie die Entscheidung treffen, zum Arzt zu gehen oder eben nicht.
Aber auch persönlich ist es sicherlich schwer abzuwägen, ob man die entsprechende Person warnen soll oder sie besser in Ruhe lässt.
Es gibt wirklich schwere Erkrankungen, die man jetzt so als Blickdiagnose feststellen kann. Und wenn ich denke, dass eine Konsequenz wirklich erforderlich ist, dann könnte ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die betreffende Person nicht anzusprechen.
Das meinte erfahrene Allgemeinmediziner, doch die Medizinstudentin wäre lieber vorsichtig.
Ich glaube, das käme darauf an, wer mir gegenüber sitzt. Also wenn das jetzt jemand in meinem Alter wäre, würde ich das, glaube ich, eher machen, als irgendjemanden anzusprechen, der älter ist.
Wenn die Krankheit jedoch wirklich lebensbedrohlich ist, würde man dann nicht lieber rechtzeitig davon erfahren?
Ich glaube, in der U-Bahn nicht unbedingt.
Judith Becker aus Holthausen für Kutschloss, das Jugendmagazin.
Was meint ihr dazu? Möchtet ihr davon erfahren, wenn ihr schwer krank seid und ein Arzt dies in der U-Bahn feststellt? Schreibt in unser Gästebuch auf
www.radiokurzschluss.de.
Einpacken müssen gleich die Gerichtsmediziner. Aber erst untersucht Kommissar Kampinski den Ort des Verbrechens.
Nichts ist so schön.
Mord unterm Mond mit Kommissar Kampinski.
Es war ein ungewöhnlich warmer Märztag, als ich mich auf dem Weg vom Polizeikommissariat Wanne-Eickel zum Busbahnhof am Buschmannshof begab. Es ist keine lange Strecke, aber trotzdem gingen mir einige Gedanken durch den Kopf. Wie ist der Grünanlagenpfleger der Stadt Herne, Herr Wolfgang Steinmeister, auf seine Heckenschere gefallen? Oder ist er gar nicht gefallen? 30 Sekunden später war ich am Tatort, auf dem sonst proppenvollen Bahnsteig war oder eher lag nur ein Mensch. Herr Wolfgang Steinmeister. Sah aus wie ein Unfall. Der Mann fiel rückwärts von seiner Leiter, als er die großen Hecken rasieren wollte und landete dabei auf seiner Heckenschere. Angrenzend am Buschmannshof ist eine kleine Grünanlage. Park kann man es nicht nennen. Wirft man seinen Hund einen Ball zu, wird der Ball nicht mehr im Park landen. So klein ist diese Anlage. Für Herrn Steinmeister war es eine große Ehre, diese Anlage zu hegen und zu pflegen. Es war sein Park. Ich ging zur Bude. Bei Uschi.
Moin Uschi, einmal Fischermilch, aber ausnahmsweise mal weniger stark.
Moin Herr Kommissar, schwerer Fall?
Haben Sie was gesehen?
Ja, wissen Sie, das war gar kein Unfall. Ich hab's gesehen. Der Mann da in der Tüte, er hatte doch keine Chance.
Gab's einen Vorfall? Wie ist er denn auf die Heckenschere gefallen?
Ja, wissen Sie, so ein Gärtner muss doch ein Mann vom Fach sein, oder? Wie kann man so behämmert sein, auf seine eigene Heckenschere zu fallen? Das wäre wie ich, wenn ich hier ins Eisfach kopfüber hineinfallen würde. Betriebsunfall. Wer das glaubt, der ist selig, du.
Meinen Sie, das war gar kein Unfall?
Das meine ich. Er hat da die Hecke drüben geschnitten, sehen Sie? Auf der Bank drunter schläft immer der Manni. Er holt sich morgens gegen 9 bei mir seinen Frühstückskorn. Als ich ihm die Flasche überreichte, fiel der Gärtner von seiner Leiter. Da hatte er aber bereits die Heckenschere im Rücken stecken. Ein Mensch rannte weg in die andere Richtung.
Ah, und wie sah er aus?
Der Manni? Ziemlich kaputt.
Nein, der flüchtete.
Ja, das weiß ich nicht. Doch, er hatte diesen weißen Mantel um.
Der Mensch im weißen Mantel, mein Erzfeind war wieder da. Das war langsam kein Hinweis mehr. Aber dass der Stahlmeister die Schere im Rücken hatte, bevor er hinfiel, hieß nur eins. Es war kein Unfall. Ich ging in Richtung Leiche, schaute mir den Tatort näher an. Die kleinen grünen Knospen der Bäume waren mit Blut gefleckt. Manni saß auf seiner Bank. Er war schon auf Betriebstemperatur gekommen.
So eine Scheiße!
Wie bitte?
Der Wolle? Guter Mann. Oft abends am Bahnhof getroffen, im Adler. Aber nur die harten Sachen, wa?
Haben Sie was gesehen?
Ich sehe viel.
Er schielte mit den Augen. Sein Puma-Jogger war ausgeleiert und stank nach Bier und Kotze.
Der Typ mit diesem Mantel, weiß war, ging hier schon viel öfter vorbei. So ein Spießer. Hat nie einen Groschen für mich dabei. Sag mal, haben Sie mal einen Euro?
Nee.
Ja, scheiß was drauf.
Toll. Das war mal ein Satz mit X.
Ich ging zurück ins Büro. Der Mensch im weißen Mantel hatte wieder mal gewonnen. Wie ein Phantom schlich er durch die Stadt, machte dabei nie einen Fehler, hinterließ keine Hinweise. Wie konnte ich den Fall nur knacken? Wo war die Verbindung zwischen den Morden? Egal, das wurde nichts. Nur der weiße Mantel blieb übrig und das klang für mich wie eine Nadel im Heuhaufen. Ich schätze mal, dieser Fall gehört zu den Ungelösten. Ich machte gedanklich die Akte zu. Mord unter Mond, dachte ich. Der Mörder im weißen Mantel tauchte sicherlich hier wieder auf. Naja, denn schließlich ist nicht so schön wie der Mond von Vermeiken.
Wisst ihr, wer der Mann im weißen Mantel ist? Helft Kommissar Kampinski und gebt ihm Tipps unter
www.radiokurzschluss.de.
Wenn ihr Frauen auch nicht versteht, haben wir hier für euch eine Fortbildung im Angebot.
Jetzt aber.
Mit Lena Hecht. Eine unglaubliche Geschichte ist die der Familie Popolski. Denn sie haben die meisten der berühmtesten Popsongs erfunden. Sie selbst nennen sich sogar die Erfinder der Popmusik und behaupten:
Alle Hits, das wir heute kennen aus der Radio, sind eigentlich ursprünglich der Popolski-Hits. Wir haben ein berühmtes Sprichwort in Polen, das heißt: Dieter Bohlen habe stolen alle Hits aus Polen.
So ist es. Auf ihrer Tournee durch Deutschland erzählt die Familie ihre unglaubliche Geschichte und spielt ihre größten Hits. Und das machen sie auch am 13. März um 20 Uhr in den Flottmannhallen.
Jetzt aber.
Morgen mache ich Schluss. Wahrscheinlich. So heißt das erste Soloprogramm der schrägsten Comedy-Frau Deutschlands, Mirja Bös. Sie berichtet ohne Gnade und schonungslos, welches Leid man als 13-Jährige ertragen muss. Denn sie hat ihre alten Tagebücher wiedergefunden.
Geschrieben in der Zeit zwischen meinem 11. und meinem 19. Lebensjahr. Und da standen dann Sachen wie: Heiko, I love you. I love you like never before. You are the greatest. You are my one and only. Und dann ganz klein dahinter: Stefan aber auch.
So mancher Mann wird nun endlich verstehen, warum Frauen sind, wie sie sind und ihre kleinen Mädchen sich in pubertierende Quälgeister verwandeln. Falls ihr nun mit Mirja eine Zeitreise machen wollt, müsst ihr euch nur eine Karte für kommenden Freitag besorgen und um 20 Uhr vor der Kaue in Gelsenkirchen stehen.
Jetzt aber!
Die Vorzeigekinder sind echte Senkrechtstarter. Kaum haben sie einen Vertrag und ein Album in der Tasche, schon gehen sie auf Deutschland-Tournee. Whoa! Das Trio aus Landsberg wurde zwar erst 2007 bei einem Straßenkonzert entdeckt, machen aber dem deutschsprachigen Punkrock alle Ehre. Nun kommen sie auch in unsere Nachbarstadt Bochum. Mit ihren frechen Texten, die irgendwo zwischen dem Style der Ärzte und der Toten Hosen liegen, rocken sie dann am 15.03. um 20 Uhr die Matrix. Karten kosten ca. 14 Euro.
Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Und aus Herne, oder besser gesagt aus Wanne-Eickel, stellen wir euch heute wieder drei junge Musiker vor. Wer sie sind, sagen sie euch selbst.
Wir sind Ali Daxo, wir sind eine neue Hip-Hop-Band aus Wanne-Eickel. Uns gibt es jetzt seit erstmal knapp einem Monat, machen schon länger Musik, aber die Zusammenstellung erst seit einem Monat.
Ja, die Zusammenstellung besteht aus mir, ich bin Seppo von Halen, meinem Bruder, dem alias Erdogan.
Und den Dax, das bin ich.
Worum geht's den drei Jungs denn bei ihrer Musik? In welche Schublade kann man sie stecken?
Also wir machen wirklich Feier-Hip-Hop, lustigen Hip-Hop. Wir wollen die Leute ansprechen, wir wollen, dass die Leute mit uns feiern.
Genau, wir wollen, dass sie mitsingen und Party machen. Das ist unser Ziel.
Und wie sieht es aus mit einem Album von Ali Daxo? Kann man da in der nächsten Zeit was erwarten?
Wir haben jetzt in dem Monat unser Soloalbum, beziehungsweise unser Collabo-Album gemacht. Ali Daxo Blümchensex, und es kommt am 1.3. raus.
Am 4.4. haben wir dann unsere Release-Party, wo wir das auch dann live präsentieren wollen, das komplette Teil.
Und wenn man nicht so lange warten will, gibt es da auch eine Internetseite?
Ja, unter www.alidaxo.de.
Genau, und da wird das Album dann auch ab dem 1. März frei zum Download zur Verfügung stehen.
Das hört sich alles ganz gut an, aber warum kann Herne nicht auf die drei Jungs von Ali Daxo verzichten?
Viele rappen irgendwie, sie kommen von der Straße, sie machen dies und das. Und wir wollten einfach mal ein bisschen was Neues reinbringen, ein bisschen Pep. Deswegen machen wir wirklich mal auf die ganz lustige Schiene genau der Kontrast, komplett das Gegenteil, mit dem man das wird herausstechen.
Ob die drei Jungs herausstechen und wie sie sich anhören, hier sind Ali Daxo, es ist heiß.
Es ist morgens 10 Uhr, gerade aufgewacht. Oh, mein Leben ist wie Sex, es geht auf und ab. Zuerst brauch ich Schnaps, denn die Promillegrenze ist es halt noch minderwertig. Ich komm aus der Wüste, hier gibt's Handkopf, ein paar Rinderärsche. Das ist das Leben in Mexiko. Hier frischen kleiner Tropfen Regen wie PepsiCo. Also ab in den Sportwagen, Vollgas und los. Und dann einfach davonjagen. ab nach Vegas und sammel Kuss im Jackpot ein. Dann verfolge dich, Alter, Death Proof Style. Und hab ich dich, dann bist du Penner geschockt. Denn wir sind stuck in the middle wie bei Reservoir Dogs. Und du hängst an deinem Block, ich klau an dir und schreib einen Text. Glaub mir, Mann, der scheiße Fetzer, reiß ihn und schmeiß ihn weg. Oh, und jetzt ist keiner von euch Kindern sicher. Kommt vorbei und wir gehen jetzt ein Saufen hier im Titty Twister.
Es ist heiß, so heiß. Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen. Heiß, so heiß. Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonne. Es ist heiß, so heiß. Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen. Heiß, so heiß. Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonne. Es ist heiß, doch meine Texte bleiben sonderbar. Den ganzen Tag am Schwitzen, endlich ist der Sommer da. Und ich liege nackt auf dem Rücken, Bräute klotzen mein Stück an, es gibt nichts zu verstecken. Doch deine Freunde hängen den ganzen Tag zu Hause ab, jo. Du bist den ganzen Tag ein fauler Sack. Aha. Ich geh raus, tanz am Park. Die Leute glotzen nur blöd, doch ich hab trotzdem meinen Spaß. Und ich fahr in meinem Cabriolet, schreck mein Capri am See und lieg den ganzen Tag im Sonnenschein. Eieieiei. Du hast keine Idee, mach das Fenster auf und lass die Sonne rein. Deine Mom schickt dich raus, doch du hast keine Lust. Bleibst daheim auf der Couch, vertreibst dein Kummer im Sumpf. Ich hab kein Geld, ich muss schwarz fahren. Heb die Hände in die Luft und lass uns Spaß haben. Es ist heiß, so heiß.
Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen.
Heiß, so heiß.
Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonne.
Es ist heiß, so heiß.
Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen.
Heiß, so heiß.
Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonne.
Es ist heiß, so viel nackte Haut, Schweiß tropft vom Nacken auch. 2 Meter laufen ist für mich zu viel Kraftverbrauch. Selbst die G's ziehen die Alpha-Jacken aus, alle machen blau. Dafür scheint die Sonne auf den Nackenbauch. Und ich hab ein Lied für euch vorbereitet. Zieht die Klamotten aus, ich liebe die Sommerzeiten. Jetzt gibt es Longdrinks plus Eis und das zum Sonderpreis. Ich bin froh, dass die Sonne scheint.
Ich bin in der Wüste, sehne Vater Morgana. Und aus dem Ghetto Blaster dröhnt der Sound von Carlos Santana. Ich such die Oase, verdammt, mein Herz ist am Rasen. Ich krieg einen Sonnenstich und vergess meinen eigenen Namen. Der Boden ist zu trocken, es hat lange nicht geregnet, Mann. Eine Dusche wär ich klasse und ich starte mit dem Regentanz. Elegant schwing ich mein Rüssel wie ein Elefant. Schwing deine Hüften mit, wenn du dich noch bewegen kannst.
Es ist heiß, so heiß.
Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen.
Heiß, so heiß.
Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonne.
Es ist heiß, so heiß.
Lass die Arbeit liegen, ab in den Park, auf die Decke und den Tag genießen.
Heiß, so heiß.
Ich hab Sonnenbrand, doch für meine Brunne geh ich nochmal auf die Sonnenbank.
Heiß war auch unsere Sendung. Zusammengeschmissen haben sie Randy Bridges, Judith Becker, Lena Hecht, Daniel Terlau, Jessica Kröger, Matthias Exner, Michael Schneider, der die Technik bediente und zusammen mit Miriam Becker und Inka Strunk für Klang zur Verfügung steht. Unsere nächste Sendung gibt's am 5. April ab 19 Uhr hier auf 90.8 oder als Podcast auf
www.radiokurzschluss.de.
Ich bin Jan Buschöns und hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.
War das schön?
Natürlich, denn das war eine Sendung des Bürgerfunks, produziert im Studio von
das Jugendmagazin.